Hallo, liebe Känguru-ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Känguru, der Podcast zum Familienmagazin. Wir machen das Ganze etwas anders. Ich bin jetzt nämlich ab sofort alleine. Vielen Dank an meine Kollegin Daniela Demmer, die jetzt mich 3 Jahre begleitet hat. Aber ich bin natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe heute zum Start eine ganz tolle Gästin eingeladen und freue mich sehr, dass du da bist, Petra Kiewit. Petra Kiewit ist Vorstand des Deutschen Kinderhospizvereins. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Du hast das genau richtig gesagt.
Ach, sehr schön. Liebe Petra, ich habe jetzt natürlich zu dem Thema ein bisschen recherchiert und bin etwas verwirrt über diese Begrifflichkeiten. Vielleicht können wir das zuerst mal klären. Also erzähl mir doch, ach so, bevor wir jetzt einsteigen, muss ich euch natürlich noch ein bisschen mehr über Petra sagen, weil Petra ist nämlich Mutter von 2 Töchtern und du bist auch Trauerbegleiterin.
Richtig.
So, und jetzt erzählen wir doch mal, was macht der Deutsche Kinderhospizverein?
Ja, wir begleiten und unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, junge Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Also einer Diagnose, die eine Erkrankung aufzeigt, die lebenslimitierend oder lebensverkürzend ist. Und wir begleiten diese Kinder und jungen Menschen und ihre Familien, auch die Geschwister und auch die Eltern, auf ihrem Lebensweg, so nennen wir das. Das heißt, ab der Diagnose über ihren Lebensweg, der auch durchaus recht lang sein kann, hoffen wir auch zumindest, und auch über den Tod hinaus. Das heißt, wir sind eine wichtige und starke Stütze für diese Familien in ihrer Lebenssituation. Das ist so ein wichtiger Baustein. Ein anderer ist, dass wir vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote auch anbieten, also Seminare oder auch Ferienbegegnungen für die jungen Menschen, entweder mit den Familien oder auch alleine. Da gibt es zum Beispiel das Silvesterseminar, ein gern genutztes Seminar, wo dann die Familien zusammenkommen und sich vor allem auch vernetzen können. Also wir kommen so aus dem Gedanken der Selbsthilfe. Wir versuchen, die Familien zu vernetzen, ihnen ein Forum zu bieten, dass sie sich auch miteinander austauschen können und eben selber auch stärken können.
Das sind ja jetzt alles Themen, die irgendwie sehr schwer sind. Wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, du bist eigentlich BWLerin und hast ganz lange bei der Post gearbeitet, ne? Wie kommt das, dass du jetzt in diesem Thema so drin bist?
Ja, manchmal sind es dann die eigenen Erfahrungen und Schicksalsschläge, und in diesem Fall bin ich auch betroffene Mutter. Meine jüngere Tochter Charlotta, oder Lotta, wie wir sie nennen, hatte eine onkologische Erkrankung, Leukämie, und ist nach 9 Monaten Therapiezeit sehr plötzlich und unerwartet gestorben. Ist jetzt fast 5 Jahre her, 4,5 Jahre her, und das hat mich natürlich, oder uns als Familie, komplett aus dem Leben auch gehauen und uns ja einfach ein Stück weit natürlich zerstört. Ist auch Dinge, die alles, was man vorher hatte, was wichtig war, ist in Frage gestellt. Die große Trauer, nicht zu wissen, wie man damit umgeht, wie man wieder im Leben Fuß fassen kann. Und ich habe für mich dann den Weg gewählt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch zu verstehen, wie Trauer funktioniert, Krankheiten, Tod, und habe dann eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert über 2 Jahre und habe mich dann ehrenamtlich in der Trauerbegleitung engagiert. Das mache ich auch heute noch bei den verwaisten Eltern in Köln, und konnte dann nicht mehr in diesen alten Beruf zurück. Das ist ja als BWLer in so einem Konzern zählt nur Leistung und schneller, weiter, höher, wie man so schön sagt. Und das passte überhaupt nicht mehr zu meiner Lebenssituation, zu meinem Wertegerüst, zu all diesen Dingen. Und da bin ich dann ausgestiegen und habe dann, und das war dann ein Zufall, über meine ehrenamtlichen Tätigkeiten den Verein entdeckt, mit Sitz in Olpe, und habe mich dort erst als Ehrenamtliche auch tatsächlich ausbilden lassen und wollte in die Begleitung eines lebensverkürzend erkrankten Kindes oder jungen Menschen. Und dann kam aber die Corona-Pandemie, dann hat das nicht stattgefunden, aber ich war dort ausgebildet und sozusagen im Netzwerk, und dann gab es die Opportunität für diesen Job, zunächst in der Geschäftsführung, des Deutschen Kinderhospizvereins und jetzt seit ein paar Monaten im Vorstand. Ja, und das habe ich nicht bereut, denn mein Anspruch ist, ich bin ja Kauffrau, also ich mache dort eher die kaufmännischen Themen und Finanzen. Aber mein Anspruch ist, und das ist das, was der Verein oder auch die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland auch wirklich sich zum Auftrag gegeben hat, ist, das Thema stärker in die Gesellschaft zu rücken. Also Sterben, Tod und Trauer zu enttabuisieren. Das ist jetzt nicht mein Lieblingswort, aber es sagt so ein bisschen, was es meint. Und ja, und wenn ich diesem Auftrag mit dieser Tätigkeit ein Stück weit mehr gerecht werde und auch das für Lotta mache, da hatten wir nicht so viele Möglichkeiten des Abschiedes und der Begleitung. Wir hatten da keine gute Begleitung. Wenn ich das für andere oder wenn ich dazu beitragen kann, dass es ein Stück weit in die Gesellschaft gerückt wird, dass das vielleicht andere besser vorfinden, dann ist das schon eine gute Arbeit sozusagen.
Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass sich innerhalb, also ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, damals war das nicht so schön, also das Verabschieden und du warst auch nicht so informiert über bestimmte Themen und so. Hast du das Gefühl, da tut sich was, also in den letzten 4, 5 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Ganz viel. Ich mache zum Beispiel meine Trauergruppe mit einer Bestatterin zusammen, die mit der ich mich oft dazu austausche, die auch mir erzählt und sagt, dass das absolut anders ist heute. Also heute ist es noch nicht so lange her, aber komischerweise ist das dann doch, hat sich das dann doch weiterentwickelt, dass es Möglichkeiten des Abschieds gibt, dass man den Verstorbenen, das Kind in diesem Fall, nochmal vielleicht mit nach Hause nehmen kann. Das sind alles Dinge, die wir nicht wussten, die wir tatsächlich nicht wussten. Oder auch, dass in den stationären Kinder- und Jugendhospizen es die Möglichkeit gibt, auch wenn man da nicht vorher war, sondern mit dem Tod auch nochmal hinzugehen. Die haben dort wirklich auch wunderbare, wunderschöne Räume, Abschiedsräume, wo man als Familie nochmal mehrere Tage verbringen kann und sich ganz in Ruhe verabschieden kann. Und das, meine ich, hat sich geändert. Also das gab es auch da schon, aber es ist ja oft auch das Wissen darum. Mhm. Also bei uns war es das Wissen darum. Das hat sich ein bisschen geändert, weil es immer mehr Menschen gibt, wie dich zum Beispiel, die sich mit diesen Themen beschäftigen und die wirklich stärker auch in die Gesellschaft tragen. Und das finde ich ganz wichtig.
Du hast gerade vom ambulanten Kinderhospizdienst gesprochen, der euch ja dann quasi untersteht, so wie ich das verstehe, ne? Also ihr seid so…
Wir sind Träger.
Ihr seid Träger und dann gibt es diese ambulanten Kinderhospizdienste. Vielleicht kannst du mir mal so ganz konkret erzählen, was macht da ein Mensch, der oder die dort arbeitet?
Ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst befindet sich meist in den Städten relativ zentral, sodass auch die Familien das gut erreichen können. Dort haben wir meistens 2, manchmal 3, manchmal auch nur 1 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die dort den Kontakt zu den Familien dann haben. Also Familien melden sich dort in den Diensten, wenn sie es kennen, über die Krankenhäuser, über Palliativdienste, über ganz unterschiedliche Multiplikatoren, können die sich dann bei uns melden, wenn sie eine Diagnose haben, eine lebensverkürzende Erkrankung. Da gibt es ganz vielfältige Erkrankungen, die dahinter stehen. Und dann.
Also was sind das, wenn ich da mal reingrätsche, was sind das für Erkrankungen? Sind das dann akute Erkrankungen oder sind das wirklich von Geburt an dann quasi diagnostizierte lebensverkürzende Erkrankungen?
Häufig das. Aber es kann natürlich auch sein, durch eine Verunfallung, dass es dann zu einer schwerwiegenden Erkrankung kommt. Es gibt da verschiedene Gruppen von Krankheiten. Mal ein Beispiel, Muskeldystrophien, wo sich dann Muskeln zurückbilden und die Kinder dann irgendwann, wenn sie dann oder auch im jungen Erwachsenenalter nicht mehr gut laufen können oder auch beatmet werden müssen. Das ist ein Beispiel. Mukopolysaccharidosen, das ist auch eine schwerwiegende Stoffwechselerkrankung, so Beispiele, gibt es ganz vielfältige Erkrankungen. Aber diese Diagnose stellt ein Arzt, ein Mediziner. Und damit sind die Kinder, haben die Möglichkeit, oder die Familien zu uns zu kommen und von uns begleitet zu werden. Und dann gibt es eben diese, wie ich eben gesagt habe, diese hauptamtlichen Mitarbeiterinnen meistens, haben auch ein paar Männer, aber viele Frauen.
Schade, ne? Der Bereich ist immer noch sehr, sehr weiblich, ne?
Und die.
Also Männer, wenn ihr das hört, ihr könnt euch da bewerben, oder?
Ja, genau. Wir suchen immer Leute. Das Berufsfeld heißt Koordinationsfachkraft und die haben dann den Kontakt mit den Familien, beraten die Familien, gucken, welche Bedürfnisse auch so eine Familie hat, also ob das erkrankte Kind oder der junge Mensch oder vielleicht auch der oder die Geschwister vielleicht eine Notwendigkeit haben einer Begleitung. Und dann werden Ehrenamtliche gesucht oder es gibt immer eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die an einen Dienst angebunden sind. Die muss man suchen, die muss man ausbilden, die durchlaufen einen Qualifizierungskurs. Und dann ist das Ziel, dass ein Ehrenamtlicher dann einmal oder zweimal in der Woche zu festen Tagen in die Familie geht und dort eben je nach Bedarf Zeit mit dem erkrankten Kind oder auch mit dem Geschwister oder auch den Eltern verbringt.
Das heißt, der oder die überlegt sich dann, was kann er mit dem Kind machen, mit dem Geschwisterkind machen oder mit dem erkrankten Kind machen und entlastet so die Eltern.
Genau, das Ziel ist immer die Entlastung. Wir machen keine Pflege und wir sind auch kein Palliativdienst, sondern wir schenken Zeit, indem wir eben wirklich tatsächlich Zeit verbringen mit den Familien. Das ist unterschiedlich. Es gibt das Beispiel, da geht eine Ehrenamtliche mit der Mutter regelmäßig spazieren und Kaffee trinken. Das ist dann die Entlastung sozusagen für die Mutter. Oder aber eben begleitet Geschwister oder das erkrankte Kind, damit dann die Eltern vielleicht mal ein Stück weit Entlastung haben. Die Familien sind alle hoch belastet, weil die natürlich alle momentan, das sehen wir sehr häufig, auch mit der Pflegesituation, mit dem Fachkräftemangel in der Pflege auch zu kämpfen haben. Und deswegen sind die froh über jede Unterstützung, die sie auch bekommen können.
Wie schön, wir schenken Zeit, ne? Das ist ja echt ein toller Ansatz.
Ja, das ist ein wichtiger Ansatz, aber eben nicht nur, sondern auch das Thema, deswegen auch über die ambulanten Dienste hinaus, haben wir den Auftrag auch, wir machen Öffentlichkeitsarbeit für das Thema. Wir gehen auf Veranstaltungen, haben Stände, auch um die Familien zu gewinnen. Mhm. Auch die kennen, das mein Beispiel ist ja eins, was ich eben genannt habe, die Erkrankung von Lotta war kurativ. Also wir waren ganz sicher, dass sie also mit keiner Minute die Überlegung gehabt, dass das nicht gut gehen könnte.
Habt ihr euch auch vorher gar nicht damit auseinandergesetzt, mit dem Tod auseinandergesetzt?
Genau, es gab da auch keine Unterstützungsangebote, was vielleicht einfach auch nicht erwünscht ist, natürlich in so einer in so einer Phase in der Kinderonkologie.
Also wolltet ihr das nicht oder wer wollte das nicht?
Nee, wir haben es einfach nicht vorgefunden, es wurde uns nicht angeboten, in der Klinik oder von begleiteten Ärzten oder anderen, dass man sich in der Phase unterstützen oder begleiten lassen kann, weil es einfach klar war, das sind jetzt 9 Monate Therapie und danach ist es wieder in Ordnung, gut hoffentlich und es geht weiter und genau nach 9 Monaten ist sie dann an der Therapie, an Umständen der Therapie, an einer Verkettung von Pech leider gestorben. Ja, zurück zu der Arbeit im Kinderhospizverein. Also diese, oder willst du noch was fragen?
Ja, ich wollte dich dazu jetzt noch mal kurz fragen. Wir hatten ja im Vorhinein auch besprochen, dass das in Ordnung ist, dass ich dich frage, ne, zu dem Tod von Lotta.
Ja.
Und da wollte ich dich fragen, also setzt man sich dann mit dem Tod nicht auseinander, weil man sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen will? Also auch von Seiten der Ärzten. Also ich frage mich, wenn es eine onkologische Erkrankung gibt, ne, dann ist das natürlich, steht das ja immer irgendwie auch so ein bisschen im Raum, ne? Also ist das so ein Moment, wo der Tod so ausgeklammert wird, weil man Angst davor hat, oder?
Ja, ich glaube, so ist das. In den Kliniken ist das kein Thema. Und vielleicht ist es auch ein Schutz natürlich für alle. So eine Kinderonkologie ist, ich sag mal, das Leid sieht man nicht auf dem Flur, da wo man rein und raus geht, da ist immer buntes Leben. Die Kinder spielen da, auch Lotta ist ja ein sehr, sehr lustiges Kind, sehr angstfrei, hat sich da bewegt und hat wild gespielt, trotz Infusionsständer und Einschränkungen durch die Therapie. Und da findet das nicht statt. In den Zimmern gibt es natürlich dann die Situation, wo auch Kinder sterben oder auch dann zu Hause. Das wird im Grunde auch nicht groß thematisiert. Und ich glaube, das ist natürlich ein Stück weit auch ein Schutz für alle. Für jeder, gerade onkologische Erkrankung. Man kommt mit einer Diagnose und bekommt auch gleich eine Prognose und die ist gut. Im Lottas Fall Leukämie über 95%. werden geheilt. Aber es gibt eben auch die wenigen, die nicht geheilt werden und die, darüber wird nicht, die Prognose bekommt man mitgeteilt oder kann man nachlesen. Wir haben uns natürlich auch sehr, ich bin ja eher analytisch geprägt durch auch mein Studium und meine Jobs und habe mich natürlich genauso auch damit auseinandergesetzt. Was ist der Weg? Was ist die Therapie? Das geht nach Schema F, nach Therapieprotokoll und da ist an keiner Stelle der Ausreißer, es könnte nicht funktionieren. Also der wird einfach nicht genannt und ich glaube, das ist einfach so und das schützt wahrscheinlich die beteiligten Personen. Und die, denen es dann doch passiert, die sind dann ja auch nicht mehr in der Klinik, die sind dann ja weg. Das ist übrigens der Unterschied zur Kinder- und Jugendhospizarbeit. Wir sind nicht weg, wenn Kinder versterben, sondern wir bleiben an der Seite der Familien, wie wir das sagen. Das heißt, die können auch nach dem Tod bei uns noch Angebote annehmen, sie können weiter begleitet werden, sie können auch Trauerangebote wahrnehmen, sie können sind weiter vernetzt mit anderen Familien. Wir bieten auch in unserem Seminar- und Begegnungsangeboten bieten wir auch Reisen oder Begegnungen für trauernde Eltern. Also das sind alles Dinge, da sind wir eben nicht weg. Und in der Klinik ist es so, da fällst du von heute auf morgen aus dem System. Und das ist schlimm, weil es hat ja vorher den Tag gefüllt.
Und dann musst du erstmal gucken, so und was jetzt? Und zwar ganz alleine, ne?
Genau.
Und dann hast du ja jetzt den Weg gesucht quasi, also in den letzten Jahren und bist da ja so voll eingetaucht eigentlich, ne? Also der Tod und das Sterben, das ist ja jetzt das ist sowieso durch den Tod Lotters immer ein Wegbegleiter, aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung auch für dich, ne?
Es ist mein Thema, allerdings versuche ich meine alte und meine neue Lebenswelt zusammenzubringen. Das heißt, im Verein bin ich für Finanzen und kaufmännische Themen. Da mache ich ganz viele Themen, die jetzt in erster Linie nicht so nah an den Familien sind. Prozesse, Wirtschaftspläne, all diese Dinge. Gucken, dass Geld reinkommt. Und da bin ich nicht so ganz nah dran. Das ist auch gut. Also so versuche ich tatsächlich meine Expertise aus meinem alten Leben in meine neue Lebenswelt zu übertragen, indem ich was mit Sinn mache. Und gleichzeitig natürlich auch das Thema nach vorne trage, in die Gesellschaft bringe, aber selber nicht eben so ganz nah dran bin. Und das ist gut. Es ist aber auch gut, wenn ich dann auch mal Familien treffe bei Veranstaltungen und dann mit denen ins Gespräch komme, um natürlich auch zu sehen, was sind so die Themen und Bedürfnisse. Und nochmal ganz kurz vielleicht, ich glaube, du eben sagst, ich bin damals dann da rausgefallen, in dieses große Loch sind wir alle gefallen als Familie. Auch mein Lebensgefährte und natürlich die Schwester, ältere Schwester. Und da ist die Selbsthilfe ganz wichtig, also dieses Vernetzen mit anderen. Und das habe ich mir dann gesucht. Ich habe mir dann Kontakte gesucht über die verwaisten Eltern in Köln, wo ich eben heute auch Trauergruppen oder eine Trauergruppe ehrenamtlich leite, um mit Gleichgesinnten zu sprechen. Weil ich glaube, das ist in jeder Lebenssituation, bei jedem Thema oder Schicksal oder Krankheit, Trauer, Tod, Menschen zu finden, die dich verstehen, denen das auch passiert ist und sich mit denen auszutauschen, das ist ganz, ganz wichtig.
Und ist denn da Köln gut aufgestellt? Also gibt es da Hilfen?
Ja, ich würde sagen, die Großstädte sind natürlich da immer besser aufgestellt als vielleicht das ländliche Gebiet in Köln. Also wir als Verein betreiben 4 Ambulante oder haben 4 Dienste in Köln und es gibt auch in der Uniklinik gibt es Trauergruppen und Unterstützung, wenn man sie dann kennt. Das war mir dann zu nah. Die verwaisten Eltern, es gibt auch noch andere Angebote. Also es wird auch zunehmend mehr. Das sehe ich schon. Aber man muss es eben wissen. Und das ist eben dieses Thema, das darüber zu sprechen und das Thema bekannt zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt.
Um jetzt nochmal auf euch zurückzukommen, wie wird das denn, muss ich das selber bezahlen oder wenn ich jetzt Hilfe in Anspruch nehme?
Nein, das musst du nicht bezahlen, das wäre auch sicherlich eine viel zu große Hürde für die Familien. Finanziert ist die Arbeit über, ein Teil der Arbeit wird finanziert über die Krankenkassen, ein Teil wird von den Krankenkassen übernommen und ein ganz großer Teil des Vereins ist aber spendenbasiert, das heißt, ja, zum großen Teil auf Spenden angewiesen und versuchen natürlich immer auch Spenden zu generieren, machen auch Maßnahmen, Förderanträge zum Beispiel. Also wir versuchen auch Geld über Förderung zu bekommen, zum Beispiel über Aktion Mensch, oder wir haben eine eigene Stiftung, die Deutsche Kinderhospizstiftung, die uns fördert. Mhm. Und es gibt vielfältige andere Stiftungen und Fördergeber in Deutschland, die uns auch unterstützen. Mhm.
Aber stehen eben auch oft so Spendendosen in Bäckereien. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber
genau.
Oder?
Und dann, ja, genau. Das, das machen wir auch. Also klar, so klassisch Spenden sammeln. Mhm. Genau.
Ja.
Also sind über jede Spende froh.
Ja, sehr gut. Du meintest, ihr macht ja auch so Stände, ne? Auf Veranstaltungen und so. Da fiel mir jetzt gerade auch spontan eine Frage ein. Und zwar, machen die Leute eigentlich einen Bogen um euch? Also ich meine, Hospiz ist ja schon immer sehr stark verbunden mit dem, was ich jetzt von erwachsenen Hospizen kenne.
Nee, das finde ich eigentlich nicht. Ich habe wirklich auch einfach tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die, finde ich, auf diesen, gerade wenn ich das so erlebe, bei, weiß ich was, ein bisschen Veranstaltungen am Wochenende, wo dann unsere Stände sind, bei Sportveranstaltungen zum Beispiel, erlebe ich immer, dass die Menschen da eigentlich ganz interessiert auch hingehen. Es gibt natürlich meistens auch irgendwas zu gucken, zum Beispiel vielleicht eine Tombola, wo man was gewinnen kann. Dann kommen natürlich die Menschen und auch die Familien. Die Kinder haben ja sowieso weniger Berührungsängste, das ist immer schön. Aber ich finde, so geht es mir auch im persönlichen Umfeld, wenn man das erklärt, was wir tun, ja, dieses Begleitung auf dem Lebensweg, über einen langen Zeitraum, eine Verlässlichkeit Familien zu bieten, sie wirklich zu entlasten, dann finden das erstmal natürlich alle gut. Nicht erstmal, es finden alle gut. Mhm. So, und diese Angst vor dem Thema, das gibt es schon auch, aber die ist gar nicht so groß, wie man eigentlich immer denkt. Manchmal ist es so, also es gibt so Kollegen, die sagen, naja, wir sind immer die Party-Crasher, wenn man irgendwo hinkommt und die Leute fragen, was machst du beruflich? Und du sagst, du arbeitest für den Deutschen Kinderhospizverein. Dann kommt erstmal Stille. Ich hatte neulich ein Erlebnis auf dem Friedhof, war ich bei Lotta und habe dort gestanden und ich bin mit dem Auto rausgefahren und auf dem Auto ist ein großer Aufkleber von unserem Verein, und dann kam ein junges Paar auf mich zu, drückte mir 10 Euro in die Hand und sagte, dass sie das können, das könnte ich nicht.
Nicht dein Ernst?
Doch, es ist tatsächlich passiert.
Nein.
Ja.
Und es ist, ich finde, das ist ja nicht eine Frage des Könnens, weil theoretisch kann es ja jeder, es ist eine Frage des Wollens. Ja. Ne?
Also die haben nur den Namen gelesen, diesen Begriff.
Und waren völlig
Kinder,
fertig.
Hospiz, und das könnte ich nicht, und haben mir die 10 Euro habe ich dann in die Spendendose in unserem Dienst gesteckt.
Naja, dann hat sich der Aufkleber doch auch schon gelohnt. Ja.
Also es ist immer noch viel Aufklärungsarbeit zu tun, das auf jeden Fall. Aber ich, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, finde ich immer, erkenne ich auch immer eine große Offenheit und und Unterstützungswohlwollen auch.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ne, also man kann finanziell natürlich unterstützen. EhrenamtlerInnen können sich bei euch bewerben. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, euch irgendwie zu unterstützen?
Naja, das mit den Ehrenamtlichen ist ganz wichtig, weil da sind wir immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen.
Muss man da so eine Vorkenntnis haben? Kann das jede machen?
Kann theoretisch jeder machen. Man muss einen Qualifizierungskurs durchlaufen, in dem man in das Thema eingeführt wird. Man kann jetzt nicht kommen und sofort in eine Familie gehen, sondern man muss sich mit verschiedenen
also
Themen.
Also den würde ich mir dann auch wünschen.
Genau, also ein bisschen wird man qualifiziert, das sind so ein paar Wochenenden. Oder Abende, je nachdem. Und dann kann man in die Begleitung gehen, entweder in den ambulanten Diensten oder auch in der Akademie. Da sind das dann eher Wochenenden oder auch mal eine Ferienbegegnung, die eine ganze Woche geht. Das ist dann eher bald über einen Zeitraum. Und in den Diensten ist es dann eben einmal in der Woche oder zweimal in der Woche für einen Nachmittag. Das ist so der Unterschied. Und man begleitet dort dann immer den gleichen jungen Menschen im Idealfall. Das ist wichtig, und auch das Thema bekannt machen. Also wenn man Familien im Umfeld hat, die vielleicht betroffen sind, über uns berichten und sagen, ruf doch da mal an. Das Thema überhaupt nicht mit so einem Tabu zu versehen, sondern es ist ja nun mal Teil unserer Gesellschaft, und wir werden alle sterben. Wir werden alle mit Krankheit in unserem Leben irgendwann mal konfrontiert, und das auch weiterzutragen und sich darüber auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll.
Ist doch eigentlich ein schönes Abschlusswort. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast jetzt irgendwie so ein bisschen dazu beitragen können, dass das Thema nochmal mehr gehört wird und dass ihr ein paar Infos zum Deutschen Kinderhospizverein mitnehmen könnt. Es gibt ja eure Webseite, da kann man sich, oh, ich zerschlag hier gerade alles, da kann man sich auch nochmal informieren, ne, und euch dann direkt anschreiben.
Genau.
Genau. Vielen, vielen Dank, liebe Petra, dass du so offen über dich erzählt hast und dass du uns auch so viel über den Kinderhospizverein erzählt hast. Es war für mich jetzt ein ganz spannendes Thema, da mal einzutauchen. Danke, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Gerne wieder. Danke dir.
So, ihr Lieben, vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Den Link zur Webseite des Deutschen Kinderhospizvereins findet ihr in unseren Shownotes. Dort könnt ihr vorbeischauen, wenn das Thema euer Interesse geweckt hat. Abonniert gerne unseren Podcast und dann würde ich jetzt sagen, hören wir uns in 4 Wochen wieder mit einer neuen Folge unseres Känguru-Podcasts. Bis dahin, macht es gut!